herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Von fallenden Kursen zu profitieren ist eine Spezialdisziplin. Privatanleger setzen das meist über Derivate, seien es nun Optionsscheine oder Knockout-Zertifikate oder Optionen. Mit diesen Instrumenten setzen sie diese Idee häufig um und sie setzen sie häufig falsch um. Insbesondere dann, wenn es um das Shorten einer Blase geht. Also den Moment, wenn eigentlich vollkommen offensichtlich ist, dass die Kurse nicht mehr weiter steigen können. Diesen Moment zu erwischen, kann natürlich äußerst rentabel sein. Es ist aber, wenn man so will, eine Spezialdisziplin in einer Spezialdisziplin. Und genau dieses Ereignis hat seine eigenen Regeln. Und die möchte ich heute besprechen. Legen wir los. Den Lesern von Spekulation2.de habe ich es kürzlich erläutert, wie ich die Fahnenstange in Silber geschortet habe. Also wie es mir möglich war, im Silbermarkt von fallenden Kursen zu profitieren. Und an dieser Stelle müssen wir mal zwei Begrifflichkeiten auseinanderhalten. Erstens, es gibt Fahnenstangen, das ist eine preisliche Formation, in der die Kurse praktisch steil durch die Decke gehen. Fahnenstangen werden immer abverkauft, auch Fahnenstangen sind aber nicht leicht zu handeln, insbesondere dann nicht, wenn man von fallenden Kursen profitieren sollte. Frei nach George Soros, man sollte erstmal probieren, in so eine Fahnenstangenbewegung auf der Long-Seite reinzukommen. Also von steigenden Kursen zu profitieren. Das ist das eine. Ich werde gleich noch im weiteren Verlauf erläutern, wie man so eine Fahnenstange handeln kann. Das andere ist aber eine Blase. Und die wichtigste Feststellung dazu ist, dass wirklich niemand weiß, ob wir in einer Blase sind. Und wenn man für eine Blasenbildung gewisse Definitionen finden mag, und da gibt es unterschiedliche, dann weiß keiner, wie lange es dauert, diese Blase bis sie denn platzt und bis man dann von fallenden Kursen profitiert. Und ich habe es ganz bewusst ein bisschen kompliziert im Intro ausgedrückt. Es ist eine Spezialdisziplin in einer Spezialdisziplin. Wie ist das gemeint? Viele, viele Anleger versuchen sich immer mal wieder daran, an fallenden Kursen auch zu partizipieren. Meist mit Zertifikaten oder Faktorzertifikaten oder Optionsscheinen und. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr in die Details gehen, welche Instrumente man da wählt. Ich glaube, es ist allen, die hier zuhören, vollkommen klar. Man muss wissen, wann welches Instrument Sinn macht. Sind zum Beispiel die Kurse bereits gefallen, dann wird in aller Regel die Volatilität so stark gestiegen sein, dass die Absicherung, die Optionen, die Optionsscheine so teuer sind, dass man vielleicht eher auf Zertifikate setzt, bei denen die Volatilität einen geringeren Einfluss auf die Preisbildung hat. Das ist aber, wie gesagt, ein separiertes Thema, welches ich hier gerne nochmal aufnehme. Und an der Stelle, hin und wieder weise ich darauf hin, wenn euch Themen bewegen, und ihr Vorschläge habt, dann schreibt mir gerne auch, nicht jeder Vorschlag, manchmal schreibt mir da einfach jemand, sagt, ja, dieser australische Minenwert, der würde mich interessieren. Okay, ganz so individuell, also man kann ja bei der Fragestellung sich zumindest ausmalen, ob es noch mehr als nur mich selbst interessiert oder nicht. Also, falls euch das Thema interessiert und ich soll mal ein bisschen theoretischer werden, welches Instrument für welche Bewegung, dann schreibt mir gerne, ob das für euch spannend ist. Ansonsten ist es natürlich auch keine Raketenwissenschaft, sich diese Informationen selbst zu besorgen. Sind wir also in einer Blase? Ich denke, wenn wir über zum Beispiel den Chipsektor sprechen, dann sind wir eindeutig in einer Übertreibung. Sind wir in einer Blase? Ja, hängt davon ab, ob man das fundamental betrachten möchte. Die Nachfrage ist da und. Gehen wir mal davon aus, einfach wir seien in einer Blase. Dann würde uns diese Erkenntnis gar nicht weiterhelfen. Denn wir können nicht einfach sagen, ja, dann ist jetzt aber auch mal Zeit. Wir wollen von fallenden Kursen profitieren. Das ist der Grund, warum die meisten Privatanleger mit Shorts, also mit Spekulationen auf fallende Kurse, Geld verlieren. Und zwar noch viel mehr, als sie sowieso schon mit dem Zertifikatehandel verlieren. Warum ist das so? Weil das zumeist aus einem Bauchgefühl heraus entsteht und weil man den Eindruck hat, naja, ich bin ja überwiegend mit meinem Depot long, beispielsweise mit meinen langfristigen ETF-Positionen oder die meisten Menschen haben ja Aktien in ihrem Portfolio, die auch ein bisschen länger laufen. Und die sind auch ganz gut gelaufen. Die laufen ja weiter. Da kann ich es mir doch auch mal erlauben, von fallenden Kursen zu profitieren. Aber weges Geld ist weges Geld. Und es macht einfach keinen Sinn zu sagen, so ab jetzt fühlt sich das für mich hier alles heiß gelaufen an. Die Schiller-KGVs werden dann herangezogen oder man sagt, naja, die Marktkonzentration ist doch enorm hoch und Trump ist so unberechenbar. Glaubt es mir, das ist teilweise richtig sachlich und gut verpackt, warum Kurse jetzt noch fallen können. Und es bleibt am Ende Unsinn, das ohne irgendeinen Timing-Bezug zu machen. Und das kann man so schwer bei Fundamentaldaten. Warum sind Blasen so verdammt schwer zu shorten? Das Grundproblem. Normale Aktien, auch Indizes, die fallen meistens erst langsam und dann schnell. Das heißt, die Fundamentaldaten verschlechtern sich, die Nachrichten werden schlechter und irgendwann stimmt der Konsens dann zu. Das heißt, die breite Masse sagt, ja, der Kurs sollte langsamer fallen und das Verkaufsvolumen übersteigt das Kaufvolumen. Man hat für diesen Prozess Zeit. Man kann also darauf reagieren. Und so ähnlich war es im Übrigen auch, als ich vom Silberpreis beziehungsweise von den fallenden Kursen dann profitiert habe. Ich hatte nicht die Zeit, am Top zu verkaufen. Warum? Weil ich nicht wusste, welches das Top ist. Niemand weiß das. Ich bin dann runtergegangen in die 4-Stunden-Ebene und ich habe nicht gesagt, jetzt ist diese Unterstützung unterboten, sondern die Unterstützung ist unterboten und jetzt brauche ich einen Rebound. Es ist fast immer der erste Rebound in einer Fahnenstange. Nicht immer. Nicht mit einer 100%igen Sicherheit, aber mit einer Wahrscheinlichkeit deutlich größer 70%. Und das ist eben besser als Münzwurf. Fast immer der erste Rebound, den man gut verkaufen kann. Aber das war eine Fahnenstange und keine Blase. In einer Blase ist das viel schwieriger. Blasen gehen erst langsam nach oben, dann schnell und dann werden sie irgendwann senkrecht. Und jeder, der short ist, weil er gesagt hat, ja, jetzt sind die Kurse so schnell gestiegen, der ist oft in der Phase dann schon short, also möchte von fallenden Kursen profitieren, wenn gerade erst die Kurse beginnen. Das sieht zumindest recht exponentiell aus im logarithmischen Chart. Sie dann so zu steigen, man sagt, das kann nicht sein, das sind sie nicht wert und. Fundamentale Shorts sind brutal schwer. Und gerade diese exponentielle Entwicklung hinterlässt schon am Anfang das Gefühl, na, jetzt muss doch mal Ende im Gelände sein. Das liegt auch daran, dass wir auf exponentielle Entwicklung fast immer mit einem, ja, wir kommen dann ganz schnell in den Prozess, dass wir sagen, wir müssen ja auch mal so eine Mean Reversion sehen. Also irgendwas muss sich mal Richtung Mittelwert bewegen. Das ist aber in einer so exponentiellen Bewegung eben oft nicht der Fall. Also eine Blase zu shorten, einfach so rein, ist ganz schwierig. Das weiß ich übrigens auch deshalb, weil ich es am eigenen Leib erfahren habe. Der größte Verlust, nicht nur prozentual aufs Depot bezogen, sondern nach wie vor, obwohl es sich bald 20 Jahre jährt, auch absolut ist immer noch der Verlust, den ich rund um die Geschichte von Porsche und Volkswagen 2008 erlitten habe. Wenn ich darüber rede, ja, mein schwierigstes Jahr 2008, dann denkt jeder an die Finanzkrise, nur die kam ja erst ein paar Monate später. Porsche hat still und leise zu dem Zeitpunkt über Derivate rund 75% der VW-Aktien kontrolliert. Und Hedgefonds hatten VW massenweise geschortet, weil die Aktie fundamental völlig unsinnig bewertet war. Und dann hat Porsche genau das öffentlich gemacht, womit klar war, der gesamte Kaufdruck, der da war, der bezog sich genau auf diesen Vorgang. Und warum ist mir das überhaupt passiert? Ich meine, zu dem Zeitpunkt war ich ja nun schon immerhin 10 Jahre im professionellen Handel, weil es ein derartiges Ereignis so noch nicht gab. Das heißt, ich hatte keine Erfahrungswerte und habe mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, weiter kann es nicht gehen. Und ich habe es an anderer Stelle schon mal erzählt, ich war zweieinhalb Tage vom Margin Call entfernt, was für jemanden, der dann 10 Jahre mit meinem damaligen Account, das wäre dann schon relativ heftig gewesen, wenn ich einen Großteil meines Handelskapitals verloren hätte, was zu dem Zeitpunkt auch noch ein beträchtlicher Teil meines Gesamtvermögens war. Und das habe ich verhindert, indem ich die Regel eingehalten habe. Das heißt, ich habe den Stop eingehalten, also den Notstop, wenn man so will. Ich habe die Reißleine gerissen. Und die Ironie dabei ist, eine Woche später, 8 Tage später, hätte ich recht gehabt. Der Kurs ist dann deutlich zurückgekommen. Nur, das Recht haben hätte mir nicht mehr geholfen. Weil vorher der Margin Call gekommen wäre und ich hätte, sofern ich nicht auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, ich beleihe jetzt mein Haus nochmal neu, das hätte ich natürlich nicht gemacht. Ja, du kannst mit allem wieder von vorne anfangen, wenn die Schulden dich nicht vorher umbringen. Also in die Situation wollte ich mich natürlich nicht reinbringen. Ich hätte also 7, 8 Tage später, Handelstage später recht gehabt, aber ich wäre gar nicht in diesen Moment reingeraten, weil ich 2 Tage später den Margin Call bekommen hätte. Ich hätte zum Top aussteigen müssen und ich hätte gegenüber dem 6-stelligen Verlust, den ich da erlitten habe, nochmal das Doppelte und dann wäre es schon ein hoher 6-stelliger Verlust gewesen mit einem einzigen Trade. So, der Kurs hat sich von VW da in 2 oder 3 Tagen verdreifacht, war mehr wert. Es war die höchste, kurzzeitig zu dem Zeitpunkt, die höchste Market Cap in der ganzen Welt, glaube ich. Mehr als der gesamte DAX und völlig grotesk. Und jeder wusste, dass es grotesk ist, aber das hilft dir in so einem Short Squeeze nicht. Und daraus habe ich eine Menge gelernt. Weitermachen zum Beispiel. Aber es gibt noch mehr Beispiele. Also GameStop. Ja, da ist vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher, weil wer da Short war, der wusste, das ist rational und fundamental richtig. GameStop war natürlich nicht das wert, was die Aktie da gemacht hat. Und trotzdem haben sehr, sehr viele verloren, weil eine koordinierte Käufergruppe, und ich denke nach wie vor, dass das in Deutschland mit deutschen Börsenregeln schwer vereinbar gewesen wäre, dass man sich also auf einer Plattform trifft, die Reddit, und sagt, wir erzwingen jetzt einen Short Squeeze. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob und wie die Prozesse hier geführt wurden. Aber man darf sich nicht mit anderen absprechen und sagen, ich kaufe zu dem Kurs. Das ist einfach nicht erlaubt. Ist aber jedenfalls passiert und diese koordinierten Käufe haben dazu geführt, dass ein Short Squeeze erzwungen wurde. Und dann muss man kaufen. Man hat nicht die Wahl, das zur Not auszusitzen. Also einmal Totalverlust ist dann ein Totalverlust und der Broker sagt, entweder du schießt jetzt Kapital nach oder du schließt deine Position. Das ist ein Margin Call. Und dann, wenn wir über fundamentales Shorten nachdenken, muss man doch noch einmal nennen, obwohl ich es heute nicht so sehr besprechen wollte, sind die Optionspreise. Wenn eine Aktie oder ein Sektor täglich um 5 oder 10 oder 15% steigt, dann spiegelt sich das wieder in der impliziten Volatilität. Und diese implizite Vola hat einen Einfluss auf die Preisbildung. Je höher die Vola, desto teurer das Produkt. Das ist auch der Grund, warum es eben nicht egal ist. Wenn es schon einen Spike in der Vola gab, also wenn eine Crash-Bewegung stattgefunden hatte, dann noch eine Option oder einen Optionsschein zu kaufen, ist einfach etwas, man kann es an den Euwax-Umsätzen sehen, was viele Privatanleger machen. Aber ich finde, das Unangenehmste ist doch aus Unwissenheit Geld zu verdienen. Also man kann eine Blase einfach nicht gut shorten, indem man das leer verkauft, was nach oben geht. Das ist ein exzellenter Weg, um sehr viel Geld zu verlieren. Was man machen kann, ist, und das ist, es gibt mehrere Wege. Den ersten Weg, den ich besprechen möchte, der ist für die meisten Privatanleger gar nicht so leicht umzusetzen. Dazu braucht es dann schon eine etwas umfassendere Wissensbasis. Nicht die Blase selber zu handeln, sondern den Auslöser. Also das zu finden, was dafür sorgen wird, dass die Blase dann irgendwann platzt. Und darauf setzt man dann. Das heißt, wenn man jetzt den KI-Trend nähme, der alles nach oben trägt, was irgendwie mit KI zusammenhängt. Was wäre aktuell der Keil? Was wäre der Auslöser? Inflation? Steigende Zinsen? Geringere CapEx-Ausgaben? Das alles könnte eine analytische Grundlage dafür sein, dass die Werte, die mit einer besonders hohen Bewertung daherkommen und die zum Teil ja auch gar kein Geld verdienen, dass die darunter leiden. Ja, das würde also in dem Sinne bedeuten, und das passiert zum Teil, dass dann jemand auf steigende Anleiherenditen setzt. Und wer auf steigende Anleiherenditen setzt, ist um die Ecke gedacht, short den Gesamtmarkt. Denn die Korrelation, oder short KI, denn die Korrelation ist recht offensichtlich. Wann sind die Werte, wenn auch nur kurzfristig, stark unter Druck gekommen, teilweise zweistellig an einem Tag, als die amerikanischen Anleiherenditen gestiegen sind? Auf steigende Anleiherenditen zu setzen, ist aber aufgrund der niedrigeren Volatilität viel einfacher, als zu sagen, Bloom Energy oder eine Micron oder eine AMD, so, die wird jetzt fallen. Weil hier die Volatilität so groß ist, dass es schlicht und einfach mit einem normalen Stop nicht getan ist. Wer sagt, ich gehe jetzt AMD oder Hynix oder whatever, short, und ich setze mal einen Stop 15% entfernt. Der braucht ja A, schon mal für ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis dann einen Einbruch um 30%, mindestens Chance-Risiko-Verhältnis von 2. Und B, bei der Vola 15%, kann er von einem Tag auf den anderen ausgestoppt werden. Und dann passiert es eben übermorgen oder 3 Tage später. Das heißt also, sehr viel Volatilität zu shorten ist immer sehr schwierig. Der zweite Weg, die Opfer zu finden, beziehungsweise nicht die Werte zu shorten, die besonders gut gestiegen sind, sondern die Werte in der zweiten und dritten Reihe zu finden, die mit nach oben getragen wurden, die aber eigentlich viel, viel schwächer sind als die Werte, auf die man dann schaut. Das würde bedeuten, zum Beispiel bei dem Covid-Crash, kann man natürlich sagen, ja, ich setze auf fallende Kurse im DAX oder wer weiß, wann die Hyperscaler wieder Geld verdienen. Die sind relativ schnell wieder gestiegen. Aber wer war das schwächste Glied zu dem Zeitpunkt? Zum Beispiel die Fluggesellschaften. Und die selbst waren überhaupt nicht in der Blase. Fluggesellschaften waren vorher nicht teuer. Aber Fluggesellschaften, verhältnismäßig geringe Volatilität, also kaum Absicherungskosten, und diese Puts konnte man recht bequem kaufen. Ja, man hat einfach nur erkannt, dass es in diesem Sektor ziemlich sicher eingepreist werden muss, dass es jetzt eine ganze Zeit nicht ganz so gut läuft. Dann, oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Eins, was lange Zeit gut funktioniert hat, chinesische Immobilien, den Sektor zu shorten, ist vielleicht für Hedgefonds um die Ecke theoretisch möglich. Die lassen sich dann eigene Produkte auflegen. Aber sowohl den chinesischen Markt als auch den chinesischen Markt, den chinesischen Immobilienmarkt konnte man, das mittlerweile ist das natürlich lange Vergangenheit, Evergrande, diese große chinesische Immobilienfirma. Man findet also das schwächste Glied und die sind dementsprechend auch unter Druck geraten. Und dafür musste die Immobilie gar nicht platzen, sondern Evergrande hat einfach aufgehört zu wachsen. Und schon war diese ganze Story dahin. Denn ohne Wachstum ist der Fremdkapitalanteil in der Bilanz nicht mehr zu finanzieren gewesen. Das Prinzip ist also so. Blasen erzeugen Korrelationen, die im Crash sichtbar werden, die der Markt aber vorher noch nicht einpreist, weil da gar nicht das Spotlight hingeht. Volatilität zu kontrollieren ist das A und O. Deswegen die Aktien zu shorten, die am stärksten gestiegen sind, ist in der Regel nicht die beste Idee. Und dann noch ein Vorschlag, so möchte ich es mal nennen, das ist ja mein Standpunkt, ihr macht selbstverständlich in euren Depots, was ihr möchtet. Man ist nicht der Erste in der Regel. Ich habe es gesagt beim Silbermarkt. Ja, es war einer der einfachsten Shorts. Ich habe damit verhältnismäßig viel Geld verdient. Bei einer so hochvolatilen Position ist die Positionsgröße überschaubar. Das ist dann selten ein Trade, wo du sagst ja ein oder zwei noch davon und dann war es das. Also, das ist nicht meine Herangehensweise. Aber in Silber, dieser Short war nun wirklich in Anführungszeichen einfach, weil das Sentiment wirklich so blind, ich weiß nicht, trete ich jetzt niemandem auf die Füße, wenn ich sage, das war wirklich, wirklich stupid money. Ich meine, ich habe ihr habt die gleichen Sentimentdaten wie ich, wenn ihr wollt. Wenn ich also ein Silbervideo mache und sage, Vorsicht, das ist zu steil, und ihr lest unten in den YouTube-Kommentaren, natürlich gilt das auch für andere YouTube-Kanäle, wie kann man nur so dumm sein und die Chinesen bezahlen gerade so und so viel Geld für physisches Silber und. Also, wenn sich da eine große Gemeinschaft aus Privatanlegern ganz sicher ist, dass Silber eigentlich nur noch bis 150 oder 200 Dollar steigen kann oder mehr, und dann werden die großen Short-Positionen von JP Morgan aus dem Markt gedrängt. Genau, weil ihr die Short-Positionen von JP Morgan aus dem Markt drängt. So ist das eben, wenn man groß gegen klein spielt. Man sollte immer wissen, wenn man am Pokertisch ist, ob man der Trottel ist oder derjenige, mit dem Trottel spielt. Und in dem Fall waren die Kleinanleger die Trottel, die sich davor irgendwelche Stories haben. Die waren richtig schöne Exit-Liquidität für einige Profis. So, ich habe diesen Short gemacht, nicht am Top, weil ich das Top vorher nicht kenne. Es gibt keinen Top-Indikator. In dem Sinne, wenn ich den mir einblende, dann weiß ich, das war's. Es gibt Divergenzen und. Aber nicht direkt am Hoch. Man shortet nicht, weil man glaubt, dass etwas zu hoch bewertet ist. Man wartet, bis der Markt selbst sagt, dass sich die Richtung verändert hat. Und das sieht dann, wenn wir über eine Blase sprechen, so aus, dass wir häufig erst schwächer werdende Fundamentaldaten sehen, weil die Stimmung aber noch gut ist, wird das mehr oder weniger ignoriert oder vorübergehend. Dann sehen wir nachlassendes Momentum und dann ganz entscheidend, dann sehen wir eine preisliche Veränderung. Es gibt zum Beispiel einen Bruch wichtiger Unterstützungslinien oder wichtiger Moving Averages, gleitender Durchschnitte. Nicht eine kurze Korrektur, sondern einen echten Bruch. Und das kann manchmal innerhalb eines Tages gehen. Und natürlich, wir reden immer noch Wahrscheinlichkeiten, es kann einen Einbruch geben in einem Index um 5% und 3 Tage später gibt es neue Allzeithochs. Das kann passieren. In der Regel passiert es aber eben nicht. Und das ist der Moment, auf den man wartet und nicht vorher. Wenn eine Fahnenstange zu shorten, ist noch etwas einfacher als eine Blase. Aber selbst bei einer Blase gilt, man sieht sie, man hat Recht über die Bewertung, man geht short und dann läuft die Sache noch 2 Jahre weiter. Das ist das Problem. Man verliert also sein Kapital einfach nicht, weil man Unrecht gehabt hat, sondern weil man gesagt hat, Timing kann ich jetzt. Märkte können länger irrational bleiben, als man solvent bleiben kann. Und das ist das Schicksal von vielen, vielen Privatanlegern. Man reagiert erst, wenn man ein preisliches Signal bekommt, nicht vorher. Und wenn wir über KI sprechen, dann ist die Nachfrage nach Rechenkapazität völlig real. Das sind nicht nur Kreislaufgeschäfte. Die Gewinne der Unternehmen, die diese Infrastruktur liefern, sind real. Das ist keine Dotcom-Blase. Es gibt hier nicht Unternehmen ohne Umsatz, die irgendwie mit dem Hundertfachen des Umsatzes bewertet werden. Okay, mag es im Quantumbereich oder sowas vorübergehend mal gehen. Aber wenn wir über KI sprechen, ist das ein völlig realer Trend. Das heißt also, gerade die Unternehmen, die heute den Markt tragen, die Hyperscaler, die Chipwerte, die erwirtschaften echte Gewinne und zwar massig Gewinne. Und das wird das Shorten auch diesmal wieder schwierig machen, denn die Fundamentaldaten werden uns nicht den Einstiegspunkt geben. Vielleicht wird es der Moment sein, in dem der erste Hyperscaler sagt, wir haben ein bisschen weniger CapEx. Oder wir können nicht mehr investieren, weil wir gar nicht mehr bekommen. Auch das kann Wachstum begrenzen. Aber es gilt, den Auslöser zu beobachten. Fundamental wären das zum Beispiel Energiepreise, das wären die Renditen am Aktienmarkt. Wichtiger ist aber noch der Auslöser preislicher Natur. Ja, aber dann habe ich ja nicht am Top geschortet. Korrekt. Es wird auch gar keinen Profi geben, der das genau versucht. Ich kenne keinen einzigen, ich kenne ein paar persönlich, professionellen Anleger, der sagt, ein Allzeithoch, da muss ich mir jetzt auch mal eine Short-Position suchen, das ist too much. Er ist einfach ins Blaue reingeraten, heute bin ich aber schlecht aufgestanden, mein Müsli hat mir nicht geschmeckt, heute ist Ende Gelände, jetzt fällt der Markt aber wirklich und dann hat Trump auch noch irgendwas getweetet und so, schlechte Stimmung, jetzt fällt's. Es ist einfach kein Setup, was man da benutzen kann. Ja, ein Blow-off-Top, also der Markt steigt und steigt und steigt und innerhalb der Woche gibt es dann einen Abverkauf mit einer roten Kerze. Zumindest mal ein Blow-off-Top, das ist ein preisliches Signal. Ich habe schlecht gefrühstückt, ist kein preisliches Signal. Also, es gibt auch in diesem aktuellen Umfeld genügend Gründe, nervös zu sein. Nervös zu sein heißt aufmerksam zu sein, aber an der Börse tätig zu werden, braucht eine Grundlage. Es braucht ihr selber, dürft die Dinge beobachten, die aus eurer Sicht fundamental relevant sind. Und wenn ihr in den letzten Monaten dachtet, dass die Twitter oder Truth oder was auch immer, die Social Media Accounts des Präsidenten, dass die relevant sind, um mir zu erzählen, wann ist der Markt fundamental überbewertet, dann wisst ihr schon, dass das nicht so ist. Also Zinsen, Unternehmensgewinne, Liquidität und darüber hinausgehend ein Signal des Preises. So shortet man. Das weiß, das klingt ein bisschen weniger als nach Abracadabra, als man sich das gewünscht hat. Aber am Ende ist Börse eben auch nur Handwerk. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag und wir hören uns natürlich hier mit dem Podcast wieder am Samstag. Macht es gut. Bis dahin. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.